Herzlich willkommen zum Podcast City Making, so wollen wir in Städten leben. Mein Name ist Thorsten Kausch. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Stadtmanufaktur und spreche hier mit Personen, die unser Leben in Städten beeinflussen. Es geht dabei um die Frage der Herausforderungen für kleine, mittlere und große Städte. Es geht um Trends, aber natürlich auch um das Thema Corona und seine Konsequenzen. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts City Making, so wollen wir in Städten leben. Ich freue mich heute, Michael Reink vor dem Mikrofon zu haben. Nach seiner Ausbildung zum Diplom-Geografen war er im Zeitraum von 1997 bis 2007 geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Altstadtmanagement in Stralsund, bevor er als Ressortleiter der Wolfsburg Marketing GmbH gearbeitet hat. Seit 2011 ist er nun Bereichsleiter für Standort- und Verkehrspolitik des Handelsverbandes Deutschland und zählt außerdem zu den Gründern des Best Practices Datentools Stadtimpulse. Lieber Herr Reink, ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Vielen Dank für Ihre Zeit. Schon mal vorab.
Ja, schönen guten Morgen.
Sagen Sie uns doch, das ist ja ein spannender Ritt, den Sie sozusagen gelaufen sind. Von einer Altstadt, wo man sich um alles kümmern muss, Altstadtmanagement, über sozusagen eine Großstadt mit Wolfsburg bis hin jetzt sozusagen sich als Handelsverband mit all den Auswirkungen zu beschäftigen. Wie ist der Handel in Zukunft? Was und wo, wieso haben Sie diesen Weg eingeschlagen? Was hat Sie motiviert?
Es waren alles interessante Aufgaben. Als ich 1997 in Stralsund angefangen habe, direkt nach dem Studium, gab es in den neuen Bundesländern überhaupt noch gar kein City Management. Dort so ein City Management für eine Stadt aufzubauen, die eine echte Perle heutzutage ist. Die war damals auch schon eine Perle, aber die Perle war so ein bisschen unpoliert, wenn man so will. Da diese Aufgabe zu übernehmen, das war natürlich super spannend, habe ich dann 10 Jahre gemacht. Danach bin ich nach Wolfsburg gegangen, quasi ein krasses Gegenprogramm, wenn man so will, also mit einer sehr wohlhabenden Stadt, die aber so ein etwas merkwürdiges Image hat, was der Stadt, glaube ich, nicht gerecht wird, aber halt eine Stadt, die damals, als ich da war, 70, 75 Jahre alt war. Das heißt, eine sehr junge, moderne Stadt, die auch diese Stadt der Moderne, also jetzt mal in der Architektur ausgedrückt, sehr, sehr stark geprägt hat. Tolle Architekten, die dort gearbeitet haben. Und das war natürlich auch sehr interessant. Und die Aufgabe beim Handelsverband Deutschland, das ist natürlich ein super Job, für Standortverkehrspolitik mitverantwortlich zu sein, mit quasi an Schlüsseln drehen zu können, mit Politikern sprechen zu können, wie wir zum Beispiel auch Innenstadtentwicklung in Zukunft gestalten. Also von da gesehen habe ich, wenn man so will, immer Glück gehabt, dass ich sehr interessante Tätigkeiten hatte.
Das Studium hat Sie ja dann sozusagen komplett, hat Ihnen die Grundlage gegeben. Ne? Als mit einem Geografiestudium ist man ja für genau diese Aufgaben an sich gut aufgestellt, oder?
Ja, genau. Also ich habe Geografie in Münster studiert hatte mich dann auch spezialisiert mit Politikwissenschaften und dann noch ein Studienfach Raumplan und Verwaltung, nennt sich das, sowieso überhaupt Planungsrecht und solche Sachen gemacht. Und Münster hatte damals als eine der wenigen Universitäten, konnte man in seiner Diplomprüfung auch sich zum Thema Stadtmarketing eben befragen lassen. So, und das gab es damals noch nicht besonders stark. Also Lübeck war so mit das erste Projekt, was immer Mensing damals betreut hatte. Und das waren aber alles ganz, ganz zarte Pflanzen noch. Und dass eine Uni überhaupt angeboten hatte, wir prüfen jetzt mal ein paar Leute zum Thema City Management, Stadtmarketing, das war halt komplett neu. Und das hat mir sehr wahrscheinlich auch die Tür dann nach Stralsund eröffnet.
Ist ja spannend, ne? Ich finde ja, die beiden Disziplinen wandern auch immer weiter zusammen. Das Thema Kommunikation und Stadtmarketing auf der einen und Stadtplanung und Geografieplanung sozusagen auf der anderen sind aus meiner Sicht zwei Seiten einer Medaille, die immer mehr zusammenkommen. Insofern umso spannender, dass Sie das auch so genauso schon vor Jahren denn für sich selber erkannt haben. Lassen Sie uns doch gleich einsteigen. Sie beschäftigen sich, das hat man ja gerade gehört, seit Anbeginn mit dem Thema der Städte. Und ich würde natürlich bei Ihrem Hintergrund auch gerne mal in die Tiefe gehen, wenn wir uns jetzt mit den Herausforderungen beschäftigen. Was sind die größten Herausforderungen, vor denen derzeit die Innenstädte / Städte, die Innenstädte haben eine besondere Bedeutung, auch für die Wahrnehmung der Städte selber, was sind da die großen Veränderungen aus Ihrer Sicht?
Na, die Städte sind eigentlich in der totalen Metamorphose drin. Städte haben sich, also klar, viele Städte sind aufgebaut worden durch den Handel. Also ich nehme jetzt mal einfach Stralsund. Stralsund ist eine Kaufmannsstadt. Na, wie kommt denn der Begriff Kaufmannsstadt zusammen? Sie sind in Hamburg ist auch eine Kaufmannsstadt. Ohnehin
Absolut.
sehr, 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 sehr viel dieser Hansestädte sind durch Händler quasi aufgebaut worden und sind dementsprechend groß geworden. Und gut, das hat sich dann alles weiterentwickelt, aber im Grunde genommen, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, haben sich viele Innenstädte eigentlich darauf verlassen, dass es einen sehr guten Handelsbesatz gibt mit hervorragenden Produkten, die vom Einzelhandel angeboten werden. Und es gab quasi auch eine Alleinstellung, wenn man so will. Natürlich kam irgendwann die grüne Wiese hinzu, aber trotz alledem, die Alleinstellung, die man hatte, war, wenn man irgendein Produkt erwerben wollte, ist man eigentlich auf einen Laden angewiesen gewesen. Natürlich gab es Neckermann und Quelle und so weiter fort, aber die haben von den Umsatzgrößen keine so riesengroße Rolle gespielt. Also mit anderen Worten, es gab eine Alleinstellung. So, und diese Alleinstellung ist über den Onlinehandel quasi komplett aufgelöst worden. Und das ist der große Moment, wo sich quasi für die Innenstädte alles verändert hat, weil selbst ich sag mal, Städte, wollte ich nicht besonders schöne Städte, waren immer gut besucht, denn ja, man hatte diese Alleinstellung, wenn die Bürger, Bürgerinnen irgendwas kaufen wollten, dann sind die halt meistens in die Innenstädte gekommen. Und in unserer Jugend war es auch so, wir haben garantiert immer gesagt, ja, wir treffen uns in der Stadt. Ne? Das war eigentlich völlig normal. So, und man hat auch mit konsumiert. Und übrigens, man hat allein über diese Freizeitfrequenz dann auch was ausgelöst, weil wenn ich in die Stadt gefahren bin mit den Kumpels, dann hatte meine Mutter garantiert noch irgendein Produkt, was ich unbedingt erwerben musste und wenn es halt Milch war oder was auch immer. So, das heißt aber, das hat dafür gesorgt, dass immer eine gute Frequenz da war und der Handel war letzten Endes der große Anziehungspunkt, ist ja heute immer noch, aber wie gesagt, die Alleinstellung ist weg und von daher müssen Städte sich jetzt schon Plan B überlegen, wie gehe ich denn damit um, dass ein großer Teil der Sortimente, insbesondere auch der Innenstadt, hochinnenstadtrelevanten Sortimente oder beziehungsweise sogar der Leitsortimente, wie zum Beispiel Textilien, dass diese Sortimente nahezu zu 50% mittlerweile online eingekauft werden. Und das macht natürlich dann auch was mit den Innenstädten.
Welche Bedeutung haben denn die Innenstädte? Sie haben gerade so schön gesagt, Sie haben immer gesagt, wir treffen uns denn in der Stadt dann oder in der Innenstadt. Welche Bedeutung haben denn diese Innenstädte für Städte als solches? Was war das und was ist das heute? Ist das ein Wandel? Ist da ein Wandel vollzogen?
Nee, eigentlich gar nicht mal. Also die Innenstädte sind nach wie vor auch, also nicht nur einfach das geografische Zentrum, sondern auch das emotionale Zentrum der Leute. Wir wissen auch von jungen Leuten, die gehen schon sehr, sehr gerne in die Innenstädte. Die haben teilweise etwas andere Anforderungen. Da geht es nicht nur um Shopping. Shopping ist bei denen auch Nummer eins, aber da geht es sehr stark um Gastronomie. Da geht es um Fragen des Chillens, Abhängens, Leute treffen und so weiter fort. Also da geht es um Aufenthaltsräume. Das heißt, also da muss ein bisschen mehr geboten werden als dementsprechend nur eben der Konsum. Trotz alledem haben die jungen Leute weiterhin große Lust auf ihre Innenstädte und man muss sich dann einfach nur immer fragen, wenn jetzt Verwandtschaft von außerhalb in die oder in einen selber besucht und die sagen, ja, zeig mir doch mal deine Stadt. Also wo fährt man denn hin? So, man fährt mit den Leuten in die Innenstadt. Man zeigt ein paar Kirchen, das Rathaus, vielleicht auch irgendein Museum, aber vielleicht zeigt man auch mal einen Stadtwald. Aber üblicherweise diese Tour, die man dann macht, ich stelle dir meine Stadt vor, da fährt man nicht in irgend so einen Vorort so und zeigt da irgendwas, sondern man fährt meistenteils in die Innenstadt. Und selbst Städte, wo Bürger mit ihrer Stadt selber ein wenig hadern. Nicht? Also in Wolfsburg war das teilweise so der Fall, wenn man einen Wolfsburger dann nach Braunschweig schickt und der Braunschweiger meckert über Wolfsburg, dann möchten Sie mal die Wolfsburger hören, wie sie über ihre Stadt reden. Ne? Da wird nämlich das Hohelied gesungen. So, und das heißt, solange das so ist, ist das für die Innenstädte eigentlich noch soweit alles in Ordnung. Beziehungsweise da können wir alle auch in der Stadtentwicklung quasi darauf aufsetzen.
Aber wenn das so ist und wenn sozusagen Sie, wenn die Identität oder das Herz sozusagen noch immer in den Innenstädten schlägt, aber die Innenstädte trotzdem vor dieser Metamorphose stehen, von der Sie gesprochen haben, wohin führt denn die Innenstädte dann? Werden die in Zukunft geführt? Welche Rolle, welche Aufgabenstellung, welches Selbstverständnis haben denn dann Innenstädte der Zukunft? Wenn Sie sagen, 50% des Handels ist schon mal nicht mehr die Sicherheit. Welche Richtung nimmt das aus Ihrer Sicht?
Genau, also die Städte werden eigentlich, wenn man so will, immer stärker zu Freizeitdestinationen. Also jetzt bitte nicht in Richtung Phantasialand, sondern einfach, das sind Orte, wo Menschen sich überlegen, gut, ich habe jetzt Freizeit, wo möchte ich dann ganz gerne meine Freizeit verbringen? Da kann das Shoppen, also das auch unbewusste Einkaufen, einfach einen Schaufensterbummel zu machen, das kann ein Anreiz sein oder ist im Moment immer noch der größte Ansatz, beziehungsweise größte Anreiz. Wir wissen aber, wir müssen eine sehr gute Gastronomie dabei legen und wir müssen eigentlich ein sehr gutes städtebauliches Ambiente beziehungsweise eine gute Atmosphäre dazulegen. Mhm. So, und das ist dann halt schwierig, also in Stralsund, die Stadt in meinem Hintergrund, die hat es ja denkbar einfach, weil es einfach eine richtig schöne Stadt ist. Aber wenn wir dann zum Beispiel ins Ruhrgebiet gucken oder ins Saarland, dann ist da schon die eine oder andere Stadt dabei, wo man sich halt sagt, Mensch, das sind jetzt schon schwierige Ausgangsvoraussetzungen, um ein tolles Ambiente zu erzeugen und die Leute zu überzeugen, wenn du deine Freizeit verbringen möchtest, dann komm doch gerne in meine Innenstadt. Mhm. Natürlich, irgendwann werden die Wegebeziehungen so groß, dass man auch nicht in die Nachbarstadt fährt. Das ist dann so, aber trotz alledem, wie gesagt, Städte werden sich mehr weiter zu eigentlich Freizeitorten entwickeln müssen.
Haben Sie den Eindruck, dass die Akteursgruppen in den Innenstädten, jetzt gucke ich bewusst auf die Akteursgruppen von Immobilieninhabern, das sind ja auch ganz unterschiedliche Couleure, das können große Hedgefonds sein, das können aber auch Pensionskassen sein, das können aber auch Individualpersonen sein, die sozusagen ihre eigene Rente sichern wollten vor 60 Jahren, als auch die Handelnden, dass die diesen Transformationsprozess für sich selber schon verstanden haben und dass deshalb auch Veränderungsbewusstsein und auch Wille existent ist?
Ja, das Bewusstsein wird immer stärker. Ich gebe mal ein Beispiel. Als wir den ersten Lockdown hatten, haben wir versucht, mit dem Zentralen Immobilienausschuss so ein Code of Conduct zu entwickeln, indem wir halt gesagt haben, lass uns einfach mal hier gleich eine Partnerschaft eingehen. Wir verzichten jeweils auf 50%, also ihr verzichtet darauf, 50% eben einnehmen zu wollen, was die Mieten angeht, und wir zahlen halt 50% an Miete so über den Daumen gepeilt. Hängt damit zusammen, übrigens, wir haben gar keine Einnahmen mehr. Ne? Und selbst 50% ist für uns schon schwierig, aber lass uns so mal einigen. Man hatte damals den Eindruck, dass die Immobilienwirtschaft das Problem für sich gar nicht erkannt hatte, sondern gesagt hat, ja, ihr habt ja jetzt ein Problem. Klar, ihr nehmt ja nichts ein, aber wieso sollte ich dann auf meine Einnahmen verzichten? Verstehe ich gar nicht. Mhm. Beim zweiten Lockdown war das dann schon wesentlich einfacher, ne, weil man mitbekommen hatte, okay, das ist jetzt ein Stein ins Wasser geworfen worden, aber die konzentrischen Kreise erreichen immer mehr. So, und bei der Immobilienwirtschaft ist es im Moment durch, die wissen das. Die haben teilweise ihre eigenen Schranken, was Verträge angeht, was die Bewertung von Immobilien angeht und so weiter fort. Die nächste Welle oder beziehungsweise die nächste Gruppe, die es erreicht hat, sind jetzt die Banken. Die werden jetzt zunehmend nervöser, weil sie teilweise erkennen, dass sie ihre Immobilienportfolios eigentlich neu bewerten müssen und sich dann auch Fragen stellen müssen nach dem Motto, ist die Sicherheit, die ich auf diese Immobilie habe, ist die denn noch ausreichend, gerade wenn es möglicherweise die Immobilie selber ist. Und dann wird es weitergehen in Richtung Versicherung, weil Versicherungen haben häufig so Mindestausschüttungen, weiß ich, ob sie eine Riester-Rente haben, nicht? Ich habe sowas, so, und dann steht dann drin, sie kriegen eine Mindestausschüttung von so und so viel. Als wir beiden das abgeschlossen haben, da haben wir gelacht, weil wir gesagt haben, das ist ja ein Witz. Heutzutage ist diese Mindestausschüttung für die Versicherung schon ein bisschen schwierig und deswegen haben Versicherungen auch häufig in Real Estate, das heißt also in Immobilien, entwickelt. Und für die wird es dann dementsprechend auch zunehmend schwieriger. Dann gibt es noch wieder Bewertungsagenturen und so weiter fort. Also all diese Leute werden jetzt so langsam aber sicher von diesen Wellen erreicht. Wie gesagt, in der Immobilienwirtschaft ist es drin. Die haben im letzten Jahr, hat ja also alles, was Gewerbeimmobilien angeht, der Markt ist richtig eingebrochen. Mhm. Also so eingebrochen, dass wir über Werte 70%, 80%, 90%, also je nachdem, welcher Immobilienbewerter man jetzt die Zahlen nimmt, aber das ist ein richtiger Einbruch gewesen. Das heißt, dass die Szene kommt gar nicht drum herum, darüber nachzudenken, dass sich hier was verändert hat.
Aber Das eine ist ja, dass sozusagen, dass es angepasst werden muss. Gleichwohl habe ich immer noch den Eindruck, wenn wir sozusagen in Städten unterwegs sind, dass im Sinne von der daraus resultierenden Flexibilität, die es ja gerade an sich bräuchte, um die Innenstadt jetzt auch einer Transformation auch tatsächlich zu ermöglichen, dass diese da dann doch noch nicht gegeben ist. Also ich nehme das zum Beispiel ganz stark an so Diskussionen der Mobilitätslösungen war, dass immer noch sehr, sehr stark auf diesen ganzen alten Gedanken, wir müssen die Autos müssen in die Innenstadt fahren können. Da habe ich so manchmal den Eindruck, dass das noch sehr, 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 wie soll ich das sagen, Diskussions- und Inhalte sind, die wir vor 15 Jahren geführt haben. Und ich habe auch den Eindruck, wenn es um die Transformation von Nutzungsmöglichkeiten, um die Transformation von Räumen geht, dass wir auch noch immer häufig in dem Status von vor 5 oder 10 Jahren existieren. Also sozusagen, das ist ja schön, wenn das Bewusstsein existent ist, aber die Frage, wann ergibt sich aus dem Bewusstsein Handeln, aus Ihrer Sicht?
Machen wir erstmal oder bleiben wir erstmal bei den Immobilien. Danach gehen wir dann gerne zur Erreichbarkeit. Ja. bei den Immobilien ist es so, also selbst wenn ich als Immobilieneigentümer weiß, ich muss jetzt eigentlich eine funktionsgemischte Immobilie, also wir nennen das Mixed-Use-Immobilie, die muss ich jetzt eigentlich entwickeln. Das heißt, aus dem Bestand, den ich habe, ich hatte vorher eine reine Handelsfläche, möglicherweise waren die oberen Geschosse überhaupt nicht vermietet. Das hat aber alles super funktioniert und jetzt kriege ich halt mit, von wegen diese Flächen, die kann ich für den Einzelhandel nicht mehr in der Größe vermieten. Es gibt mittlerweile auch einige Leute, die halt sagen, pass mal auf Leute, Paradigmenwechsel ist eigentlich, früher das Erdgeschoss die ganze Immobilie finanziert und heute ist es eigentlich andersrum. Die oberen Geschosse müssen eigentlich das Erdgeschoss finanzieren. Weil die meisten Menschen sind quasi in der Froschperspektive unterwegs und Innenstädte werden im Erdgeschoss, in der Erdgeschossnutzung wahrgenommen. So, und wenn ich da was Attraktives habe, dann muss es möglicherweise sein, dass eben die oberen Geschosse dieses Erdgeschoss finanzieren. Aber, und das ist das große Aber, wenn wir jetzt ältere Gebäude sehen, die für den Einzelhandel mal errichtet worden sind, dann brauchten die nicht unbedingt Tageslicht. Viele dieser Gebäudeentwicklungen sind sogar bewusst ohne Tageslicht entwickelt worden, weil man wollte so eine Lichtinszenierung in diesen Räumen haben, so dass man einzelne Produkte besonders hervorheben kann und so weiter und fort und da Tageslicht eigentlich nur gestört. Wenn ich das jetzt aber umnutzen möchte in Richtung Büros oder gerne auch Gastronomie, aber insbesondere auch Wohnen, dann muss ich in diese Häuser Lichtschächte einbauen und dann wird es irgendwann schwierig, weil ich verliere an Bruttogeschossfläche und ich muss mir dann immer noch überlegen, pass mal auf, wie viel Euro muss ich eigentlich pro Quadratmeter verdienen, damit ich mit dem Umbau insgesamt klarkomme. So, und da sind dann schon Projektentwickler, die diese sehr gehypte Mixed-Use-Immobilie mittlerweile so ein bisschen in Frage stellen, weil sie halt sagen, mit den gestiegenen Baukosten, mit den gestiegenen Zinsen, pass mal auf, Leute, ich kann das überhaupt nicht umsetzen. Ich würde gerne, ich habe das bei mir auch voll drin. Ich weiß, dass ich es machen muss, aber ich kriege das einfach überhaupt nicht gerechnet. So, und das muss man halt wissen, da sind wir auch in so einer Transformation. Das wird nicht ewig so gehen. Wohnungsmieten gehen teilweise jetzt schon so hoch, dass sie die Dienstleistungsmieten ohnehin schon erreicht haben. Können wir gleich auch noch dazu kommen, was so Homeoffice und Dienstleistung, wie das für die Innenstädte insgesamt zusammenhängt. Aber wie gesagt, also das Rechnen einer Immobilie wird halt wesentlich schwerer, weil früher, wie gesagt, also der Einzelhandel hat derart exorbitante hohe Mieten bezahlt, dass man an vielen Standorten überhaupt nicht nachdenken musste, großartig, was ich mit den oberen Geschossen mache und ob ich die finanziert bekomme. Das ist jetzt wesentlich schwieriger und hemmt auch gerade den Umbau. Neben allen Planungsrechtlichen könnten wir auch noch machen, aber es gibt einfach so ein paar faktische finanzielle Dinge, die eben dagegen stehen, diese Immobilien jetzt einfach mal mit so einem Fingerschnipsen einfach als Mixed-Use-Immobilie nutzen zu können.
Wir hatten ja in diesem Podcast irgendwann auch kürzlich Herr Staatssekretär Dr. Bösinger vom Bundesministerium dafür, der ja auch natürlich in seiner Rolle die großartige Förderkulisse tatsächlich nochmal herausgestellt hat für die Innenstädte, aber auch zum Umbau von Schlüsselimmobilien. Sehen Sie darin sozusagen tatsächlich einen wichtigen Baustein, was sozusagen Förderkulissen für diese Umbaumaßnahmen anbetrifft? Weil sonst, so höre ich aus Ihren Worten, ist ja an sich eine Mischkalkulation kaum mehr gut möglich, wenn man diesen Mixed-Use-Gedankengang wirklich auch nachvollziehen wollen würde.
Ja, also die Rahmenbedingungen, wie gesagt, sind im Moment nicht einfach. Die werden aber nicht ständig so bleiben, weil man bekommt auch schon mit, also dort, wo dann überhaupt nicht mehr gebaut wird, aber die Baumaterialien weiterhin produziert werden, dann wird es irgendwann ein Überangebot geben, so wie es damals, also wie lange ist das jetzt her, dass wir alle kein Holz mehr kaufen konnten, weil das Holz so teuer geworden ist. Mittlerweile sind die Preise wieder im Keller. Also das heißt, da wird sich ein bisschen was ändern, was die Fiskalpolitik insgesamt angeht. Da stecken wir alle nicht drin. Da wird man sehen, wie sich das weiterentwickeln wird. Aber zur Förderkulisse. Also die 790 Millionen Euro, die wir allein über Städtebaufördermittel haben, die sind super. Ja, weil auch ganz viel privates Kapital, das muss ich jetzt nicht vorbeten, das hat Herr Dr. Bösinger also wahrscheinlich alles gemacht. Aber das ist sehr, sehr gut, dass wir dieses Geld haben. Ich war selber daran beteiligt, dass wir nochmal 250 Millionen Euro extra bekommen haben über dieses ZITS-Programm. Da habe ich mich sehr gefreut. Das ist über den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages gewesen. Man kann vielleicht auch mal Personen nennen. Das war der Bernhard Daldrup von der SPD, der sich da unheimlich stark gemacht hat, eine gute Rolle gespielt hat. Und so sind nochmal diese 250 Millionen Euro zusätzlich ausgestoßen worden. Trotz alledem, jetzt verteilen wir das alles mal wieder im Raum und stellen dann fest, das ist sehr, sehr gut, dass eben dieses Geld zur Verfügung steht. Allein es wird nicht reichen, um all diese Städte dementsprechend jetzt so umzubauen. Und selbst wenn wir das Geld hätten, müssen wir auch sehen, Stadtumbau ist mit Bauen, da steckt ja irgendwie so ein bisschen drin. Das bedeutet, da sind Bauphasen. Das heißt, man hat eine gewisse Trägheit ohnehin im System. So, und diese Bauphasen sind meistens auch nicht besonders schön, nicht? Das heißt also, da werden wir eher eine Zeit lang Städte haben, die wir dann gar nicht so attraktiv finden, weil die Erreichbarkeit nicht gut ist oder was auch immer, Fußgängerzone ist aufgerissen, irgendwas. So, und damit müssen wir uns dann auch auseinandersetzen, selbst wenn wir das Geld hätten. Aber nochmal, das ist sehr, sehr gut, dass diese Mittel auch von Seiten des Bundesbauministeriums gegenüber dem Finanzminister festgehalten werden konnten, dass da nichts dran geändert wird. Gleichwohl, das ist halt einfach so, das wird nicht ausreichen. Vielleicht noch eine Sache. Es sind ja nicht nur Mittel des Bundes. Also Herr Dr. Bösinger kann natürlich nur über die Mittel des Bundes reden. Wenn man aber dann die Mittel der einzelnen Bundesländer noch daneben liegt, dann kriegt man plötzlich mit, hups Leute, also die stecken also mindestens das 2-, 3-, 4-fache dann auch noch mal mit rein. Also von da gesehen, ich habe den Eindruck, dass die Politik, also Bundespolitik wie auch Landespolitik, schon begriffen hat, worum es jetzt geht. Aber das war ein schreckhaftes Erwachen, sagen wir es mal so. Das heißt, das hätte früher kommen können. Und wie gesagt, es gibt viele Fußgängerzonen, da weht der Wind der 70er und 80er Jahre noch durch. So, und das entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Und die Grünflächenämter haben irgendwann Blumenrabatte dort gepflegt mit, ich weiß auch, Tulpen und Narzissen. Na, und dann irgendwann wurde gesagt, ja, Grünflächenamt, ihr habt jetzt nicht mehr so viel Geld und das Stadtwappen hier von Hamm, also das können wir hier nicht mehr pflanzen, aber pflanze mal eine Frusütie. So, und dann hat sich die Frusütie, der entwickelt zu einem regelrechten Monster, und jetzt in der Architektursprache hat sich eine Raumkante gebildet, die von dem Planer nie geplant war, nicht? So, und aber lauter solche, also wenn man bewusst durch Fußgängerzonen geht, dann sieht man plötzlich lauter Raumkanten, wo man genau weiß, die sollten hier nie sein, nicht? Und das ist alles sehr ungepflegt und so weiter fort. So, und das meine ich mit diesem schreckhaften Erwachen, weil das ist ja etwas gewesen, was wir schon vorher gesehen haben.
Ich würde ganz gern noch eine Nachfrage stellen und dann auch tatsächlich zum Thema Mobilität nochmal kommen, weil ich das auch für wichtig finde, Stichwort Erreichbarkeit und Nutzung von Flächen und so. Aber nochmal eine Frage. Es gab ja in den letzten Monaten und Jahren immer so eine Diskussion über das Thema sozusagen Pool-Lösungen. Also, keine Ahnung, alle Immobilieninhaber werfen in einen Pott und schaffen damit, der Gedankengang eines Einkaufszentrums, ne, schaffen damit sozusagen verschiedene Nutzungsmöglichkeiten teilweise zu subventionieren, um halt das, was Sie von Mixed Use skizziert haben, nicht auf eine Immobilie zu reduzieren, sondern für einen Raum, eine Straße, was auch immer. In Hamburg haben wir das gemacht mit Business Improvement Districts so ein bisschen. Das war allerdings eher die Hardware. Also eher sozusagen die Frage der baulichen Veränderungen. Aber das, worüber wir ja im Endeffekt reden, ist ja der Kit, der zwischen den zwischen dem bebauten Raum entsteht, nämlich da, wo sich Menschen begegnen, wo Emotionen stattfinden, wo Erlebnisse stattfinden, das, was Sie ja auch skizziert hatten als Freizeitraum. Warum funktioniert dieses Modell nicht? Oder gibt es Cases, vielleicht, die Ihnen bekannt sind über die Stadtimpulse oder so, wo man sagen kann, an der Stelle hat es mal funktioniert, so Pools zu gründen? Und wäre das nicht auch etwas, was man eher über Förderkulissen unterstützen müsste?
Ja, also es gibt solche Pools. Interessanterweise, wenn alte Wohnungsbaugesellschaften zum Beispiel aus der DDR-Zeiten übrig geblieben sind, also gucken wir nach Neubrandenburg zum Beispiel. Dort ist so, die Fußgängerzone gehört weitestgehend der Neubrandenburger Wohnungsbaugesellschaft und die haben dann natürlich eine Möglichkeit zu sagen, also erstens, welche Branchen möchte ich hier haben, welchen Branchenmix, und zweitens, der Blumenhändler zahlt weniger als der Apotheker. So, und das kann man machen. Das ist natürlich auch eine Lösung, die für Städte immer offen steht, nicht? Also auch Schlüsselgebäude zu erwerben. Und da gibt es eine sehr schöne Geschichte aus Paris, die nämlich genau das gemacht haben, die einen großen Fonds aufgebaut haben, damit die einzelnen Bezirke dementsprechend dort Gebäude erwerben können und so weiter und so fort. Also das heißt, also Vorbilder gibt es schon. Aber, und das ist das große Aber, Sie haben Business Improvement Districts angesprochen, das sehe ich auch als Möglichkeit, sowas zu implementieren. Dieses Aber bezieht sich darauf, wir organisieren als Handelsverband Deutschland schon seit Jahren den Handelsimmobilienkongress. Und ich habe ungefähr 2000, wann war das, 14, 15, habe ich genau dieses Thema auf die Bühne gestellt und habe gesagt, wir müssen über Pools nachdenken. Genau in der Art und Weise, wie Sie es skizziert haben. Die Antwort war damals, möglicherweise, weil ich aus Stralsund komme, rein Planwirtschaft machen wir ja nicht. Na, so, und damals war das ein Gedanke, der einfach viel zu weit vorne war. Interessanterweise, ich erarbeite auch diese Innenstadtstrategie für den Beirat Innenstadt beim Bundesbauministerium mit. Und dort reden wir jetzt sehr offen über solche Themen und wie wir sowas installieren können. Gleichwohl ist es natürlich schon sehr, sehr schwierig, weil es kann über BIDs funktionieren, weil man greift schon ein wenig auch in das Eigentum der Leute ein. Und das heißt also, man muss im Vorfeld ein Verständnis zwischen diesen Immobilieneigentümern haben, nach dem Motto, okay, ich verstehe, du hast den Apotheker, der richtig schöne Miete bezahlt und ich habe nur einen Blumenhändler, ne? Und wenn wir uns beide zusammentun, hast du viel weniger und ich habe ein bisschen mehr. Aber wer Branchenmix mitsteuern möchte und wer möglicherweise auch darauf hinarbeiten möchte, dass man sehr lange einen guten Handelsbesatz haben wird, der wird da nicht drum herum kommen. Und ein zweiter Gedanke, wo die Leute auch nicht drum herum kommen werden, wir werden als Händler in Zukunft immer häufiger nur noch umsatzbezogene Mieten bezahlen. Und zwar nicht gedacht in Shoppingcenter nach dem Motto, du hast eine hohe Sockelmiete und wenn du da richtig gutes Geld verdienst, dann schöpfe ich immer noch mal die Sahne ab, sondern du hast eine relativ geringe Sockelmiete, und begibst dich mit mir
exponentiell mit.
Ja, und du begibst dich mit mir quasi ins Risiko. Wenn ich gutes Geld verdiene, dann wirst du auch eine gute Miete erzielen können. Wenn ich wenig Geld verdiene, hast du keine so hohe Miete. Und das Interessante dabei ist, Sie haben eben die Frage gestellt, sind die Immobilieneigentümer eigentlich an dieser Innenstadtentwicklung interessiert? Wenn ich Mietverträge über 5 oder 10 Jahre abgeschlossen habe, dann bin ich immer alle 5 oder 10 Jahre wirklich interessiert an meiner Immobilie. Wenn ich aber jeden Monat an einem Risiko mitbeteiligt bin, ob dieser Händler, diese Händlerin gutes Geld verdient oder nicht, dann bin ich jeden Monat extrem daran interessiert, ob diese Immobilie, ob das Umfeld, ob die Erreichbarkeit und so weiter fort, ob das alles stimmt. Das heißt also, die summensatzbezogenen Mieten werden einerseits dafür sorgen, dass die Händler wesentlich besser durchkommen werden. Das wird so sein, aber das andere, das ist ein sehr, sehr positiver Nebeneffekt. Für die Stadtentwicklung werden wir die Immobilieneigentümer sofort dann für Innenstadtentwicklung interessieren können.
Ja, ich finde die Perspektive, die Sie aufmachen, ist natürlich tatsächlich eine, die man sich nur wünschen kann, weil es im Optimalfall dazu führt, dass dieses Commitment und der Bedarf sozusagen außerhalb der eigenen vier Wände zu gucken, wie entwickelt sich eigentlich der Raum um mich herum, weil nur dann meine Immobilie sich auch positiv entwickeln kann. Das ist ja der Gedankengang des Pools auch gewesen, sich tatsächlich ja auch trägt. Insofern wollen wir mal hoffen, dass Sie da recht behalten. Ich würde gerne trotzdem noch einmal auf das Thema Mobilität zurückkommen, weil das ja auch ein ganz wichtiger Faktor ist. Und mir geht es gar nicht um die Frage autofreie Stadt, ja, nein, sondern mir geht es mehr um die Fragestellung sozusagen, wenn man denn über Erlebnisräume spricht oder Freizeiträume, so wie Sie das skizziert haben, dann ist ja das Thema Aufenthaltsqualität elementar wichtig. Und man erlebt ja Land auf, Land ab, dass vielerlei Reallabore dazu führen, dass man erstmal Freiräume schafft. Meine Sorge ist häufig, dass man aber sich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht hat, was will ich eigentlich mit dem Leerstand, also mit dem Freiraum machen. Da werden irgendwo Blumenkübel hingestellt oder vielleicht sogar im Optimalfall Sitzmöglichkeiten, aber faktisch gibt es dahinter keine Idee. Muss man nicht vielleicht viel mehr noch auch, um Anreize zu schaffen und Akzeptanz zu erhöhen, muss man nicht viel mehr auch sich nicht über konzeptionell dahingehend Gedanken machen, um nicht nur zu verhindern, dass jemand mit einem Auto reinkommt, sondern eher den Reiz zu setzen, dass es sinnvoll ist, in die Innenstadt zu kommen, weil die Aufenthaltsqualität erhöht ist? Also ist da nicht ein Umdenken auch im Kopf erforderlich?
Ja, also es ist bestimmt gut, Experimente mal durchzuführen, um neue Gedanken auszuprobieren und dann halt zu sehen, liege ich jetzt richtig oder liege ich falsch. Das sollen aber bitte nur Experimente sein, die temporär sind. Ansonsten haben wir das wunderbare Mittel der integrierten Stadtentwicklungskonzepte. Und das heißt also, wenn wir da irgendwas machen in der Richtung, dann müssen wir müssen die Gesamtstadt im Fokus haben. Und dazu gehört dann auch die verkehrliche Erreichbarkeit. Und auch wir vom Handelsverband Deutschland wissen, dass die Städte ja auch klimaresilienter sein müssen. Und wenn man sich dann halt fragt, wie willst du denn das hinkriegen? Klar, man kann über Fassadenbegrünung nachdenken, man kann über Dachbegrünung nachdenken, aber wir werden sehr, sehr stark auch über die Verkehrsflächen nachdenken müssen und die Entsiegelung von Verkehrsflächen, weil wir einfach mehr Grün und mehr Blau in die Innenstädte reinkriegen müssen. Denn wenn die Innenstädte im weiteren Klimawandel auch die Hitze-Hotspots, ist vielleicht jetzt doppelt gemoppelt, Hitze-Hotspots, für die einzelnen Städte sind, dann werden sich Kundinnen und Kunden schon fragen, möchte ich meine Freizeit jetzt in dieser Innenstadt verbringen? Ist eh schon so warm und da fahre ich doch nicht hin. So, wenn ich aber weiß, von wegen, da hat man mal, wenn es geht, Arkaden errichtet oder man hat Alleen gepflanzt. Das heißt, man hat natürliche Beschattung, man hat möglicherweise Flüsse wieder geöffnet, die ja häufig auch zugeschüttet worden sind und so weiter fort. Dann ist das garantiert die richtige Idee. Aber zum Beispiel wie in Siegen mit der Siegplatte, da ist ja wirklich ein Parkplatz über der Sieg, über den Fluss gebaut worden. Das ist jetzt alles wieder abgerissen worden. Aber hier erkennt man eine Flächenkonkurrenz eben zwischen Klimaresilienz und möglicherweise einer verkehrlichen Erreichbarkeit. Und darüber müssen wir uns natürlich unterhalten, wie wir das auf die Reihe kriegen. Aber wie gesagt, das macht man mit städtebaulichen Konzepten. Das macht man damit, indem man alle beteiligt, auch die Wirtschaft daran beteiligt. Und dann gibt es auch wirklich gute Lösungen, die man schon gefunden hat. Aber wie gesagt, schlimm ist, wenn man so Ad-hoc-Geschichten macht, die dann irgendwie dann teilweise gar nicht temporär angelegt sind, wie zum Beispiel in der Friedrichstraße war. Das kann ich bis heute nicht verstehen, wie man im Lockdown dann sagt, ja gut, im Moment fährt ja kein Autofahrer, da kann ja kein mit stören, wenn ich das jetzt mal ändere, weil das große Problem der Autofahrer, und aber überhaupt nicht an den Handel denken, dass der ohnehin schon totalen Stress hat, weil er gar nichts verkaufen kann. Und ja, dann baue ich ihm sein Umfeld auch noch in dieser Phase um und erwarte dann irgendwie, dass die vor Jubel unter die Decke springen. Und da muss man einfach mal sagen, ja, das ist richtig dumm, so darf man das nicht machen. Es gibt andere, bessere Beispiele. Natürlich ist auch der Handel nicht immer total begeistert von diesen Ideen. Aber trotz alledem, auch wir wissen, dass wir in diese Richtung der Klimaresilienz denken müssen. Und übrigens vielleicht auch noch dazu, wir müssen sehr, sehr stark mal anfangen zu unterscheiden, über welche Städtegrößenklasse reden wir denn hier. Das heißt also, heutzutage ist es schon so, dass Kunden und Kundinnen in der Großstadt überwiegend mit dem ÖPNV kommen, nicht mit dem Auto, überwiegend mit dem ÖPNV. Wir werden aber in Mittel- und Kleinstädten das nie hinbekommen werden, weil sobald wir im ländlichen Raum quasi unterwegs sind, werden wir keine Taktung und auch keine Netzwerkdichte erzeugen können, dass die Leute wirklich rundum mit dem ÖPNV so zufrieden sind und in die Innenstädte fahren können. Also ich war in Stralsund lange Zeit, auch im Aufsichtsrat der Nahverkehr Stralsund GmbH. Nahverkehr ist immer ein Zuschussgeschäft. Die Stadtwerke unterstützen das quasi finanziell. Und das, was an den Nahverkehr ausgegeben wird, fehlt quasi hinter in der Gewinnausschüttung für den kommunalen Haushalt. Das muss man auch wissen. So, und Wenn wir jetzt sehen, wie der Nahverkehr jetzt gerade auch mit dem Deutschlandticket, wie versucht wird, das alles zu finanzieren und man sich überlegt sich dann, ja okay, und jetzt sollen wir aber den öffentlichen Personennahverkehr im ländlichen Raum nochmal so richtig verbessern, dann müssen wir einfach uns selber eingestehen, das können wir uns als Gesellschaft überhaupt nicht leisten. So, das heißt also, wir werden viele, viele Standorte haben, die auf Dauer einfach auf den motorisierten Individualverkehr angewiesen sind. Da werden wir erst eine Veränderung haben, wenn wir wirklich, das war nicht durchaus sehr, sehr ernst, wenn wir ein tatsächliches autonomes Fahren haben, weil beim autonomen Fahren ist ein Fahrzeug, was steht, dumm. Also es sollte nie stehen, sondern wir werden ja noch viel, viel mehr Carsharing haben. Unsere Generation, die dann selber ein Auto besitzen möchte, die stirbt auch so langsam dann irgendwann mal weg. So, und das heißt also, wir werden immer mehr Sharing-Systeme haben und ein Fahrzeug, was im Autosharing steht, das verdient kein Geld. So, das heißt also, da werden wir sehr wahrscheinlich eine Veränderung haben, was Flächen für den ruhenden Verkehr angeht und so weiter fort. Aber das wird frühestens ab 2040 soweit sein.
Naja, ist ja noch eine Perspektive. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, haben Sie völlig recht. Ich denke auch, dass da wirklich noch viel Bewegung reinkommen wird. Ich finde interessant halt genau das, was Sie sagen, dass man da auch wiederum nicht alle Städte über einen Kamm scheren kann, sondern dass man sehr genau gucken muss, wo gibt es eigentlich die Unterschiede auch in den Größen und was hat das eigentlich für Bedarfe und Mobilitäts, welche Konsequenzen hat das eigentlich für die Bedürfnislage der Nutzerinnen und Nutzer und damit für die Mobilitätsangebote zu tun. Das ist, glaube ich, tatsächlich ein Punkt. Ich könnte mit Ihnen noch unglaublich viel diskutieren, aber ehrlich gesagt sind wir schon komplett durch. Wir sind, glaube ich, sehr, sehr schön in die eine oder andere Tiefe eingestiegen. Ich sage nur vielen, vielen Dank. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wünsche Ihnen natürlich erstmal auf Ihrem Weg weiterhin alles Gute und gemeinsam die Transformation der Städte voranzutreiben.
Ja, vielen Dank und schöne Grüße nach Hamburg.
Danke.